Ihr seid ja jetzt alle wach, denke ich. Ja, den machen wir weg. Ich hoffe, das funktioniert. Na, Brille, ja. Einschalten Sie was noch? Ja, ich habe passend zum Muttertag euch eine Frau mitgebracht. Ein hübsches Mädel mit Kopftuch, wie sie es gebührt. Eine Frau, über die eigentlich ich selten gehört habe, dass über sie gepredigt wird. Und trotzdem ist es eine Frau, die verehrt wurde wie keine, ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen, die verehrt wurde wie keine andere Frau in der Welt. Sie, jetzt muss ich selber gucken, was ich da geschrieben habe, sie wird genannt Himmelskönigin, Mutter Gottes. Wie wenn ein Mensch einen Gott gebären kann. Und das ist ein Problem, sage ich jetzt hier für die katholische Kirche, weil Mensch, der sündige Mensch, bringt man nicht zusammen mit Gott, und dass der sündige Mensch auch noch einen Gott gebären kann. Deswegen hat man auch dieser unbefleckten Empfängnis erfunden, dass Gott diesen heiligen Mensch geboren hat, diese Maria, über die es heute gehen soll, dass da ein Gott hineinkommen kann, dass die so heilig sein muss. Man überhöht sie in einem Maße, das nicht normal ist. Sie ist sogar in den Himmel aufgefahren. Ich kann mich noch erinnern, Josef, an eine Aussage von dir, wo du zu mir gesagt hast, als wir damals von Russland hierher gekommen sind nach Deutschland, wusstet ihr gar nicht, dass Maria in den Himmel aufgefahren ist. Kann ich mich noch gut daran erinnern. Sie ist in den Himmel aufgefahren, sie vertritten sogar stellvertretend im Gebet. Es gibt sogar ein Gegrüße, seist du Maria, das dann voller Inbrunst immer wieder runtergeleiert wird und dass man dann ja, sie so überhöht und ehrt. Aber es gibt auch das andere Extrem, dass Maria so, weil sie so heilig gemacht wird auf der anderen Seite, dass man auf der anderen Seite sie so total nüchtern betrachtet und sie im Grunde genommen gar nicht erwähnt. Sie darf zwar an Weihnachten nochmal herhalten, als wenn man die Weihnachtsgeschichte erzählt, dass Maria dort genannt wird als diejenige, die das Kind empfängt, Jesus Christus empfängt durch den Heiligen Geist. Ja, aber das nimmt man auch so ein bisschen ironisch manchmal wahr. Ja, bist du denn vom Heiligen Geist schwanger geworden? Wenn man nicht weiß, wenn ein Kind gezeugt worden ist, das man dann so allgemein raushaut. Ich möchte heute über Maria, die Mutter Jesu, predigen oder ein paar Gedanken loswerden. Ich hoffe, ihr könnt es lesen einigermaßen. Es ist ein bisschen hell hier. Vielleicht kann man auch das Licht ein bisschen runterdrehen, dann wird es vielleicht für euch auch ein bisschen besser und ich sehe euch besser. Also, die Maria, am ersten Gedanken habe ich festgestellt, Maria ist für mich ein Vorbild im Glauben. Ich möchte sie nicht überhöhen, ich möchte sie nur zeigen, wie sie wirklich ist. Sie ist ein ganz normaler Mensch, eine ganz normale Frau, die in einem stinklangweiligen Ort zur Welt gekommen ist, in Nazareth. Dort ist sie groß geworden. Eine schlichte, einfache Persönlichkeit, die genau dieselben Probleme hat, wie wir auch heute Morgen mitgebracht haben. Und auch Dinge erlebt hat, die schwer von uns nachvollziehbar sind, wenn wir dann später an den Tod von Jesus Christus denken, wo wir auch Maria dort wieder begegnen, vorm Kreuz, was sie alles durchgemacht haben muss. Eine wunderschöne Frau, aber auch eine Frau, die einfach ist, schlicht ist und die uns auch zum Glaubenszeugnis werden kann. Das sagte Maria, und ich lese jetzt hier den Text vor, wo befinden wir uns jetzt gerade? Das war der erste Gedanke. Wir befinden uns da, wo Maria die Geschichte erlebt hat, dass der Engel sie besucht hat, dass der Engel ihr angekündigt hat, du wirst schwanger werden. Begnadet seist du, Maria, heißt es. Du bist gnädig erfunden worden vor Gott. Und dann macht sie eines voller Freude, dass sie diese Botschaft erhalten hat, macht sie sich auf den Weg gleich den nächsten Tag und geht zu ihrer Schwägerin, zur Elisabeth, und besucht sie dort. Und dort erzählt sie ihr alles, und eben dann bricht es aus der Maria heraus, das sogenannte Magnificat. Sie liest oder spricht dann dort Dinge aus, und mich interessiert das immer wieder, wie Menschen auf die Botschaft Gottes reagieren. Wie Menschen darauf reagieren, wie Gott sie anspricht, wie Gott ihnen begegnet und wie sie dann reagieren auf das, was sie in der Gegenwart Gottes erleben. Dann, okay, lesen wir mal vor. Da sagte Maria: Meine Seele staunt über die Größe des Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Sie staunt über die Größe ihres Gottes. Sie weiß, Gott ist groß, noch viel größer, als ich es je erahnen kann. Er hat mir Dinge offenbart, dass sein Messias, dieses Kind in mir, geboren werden wird. Und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Sie erlebt Gott als ihren Retter. Das Gespräch mit dem Engel, der ihr begegnet, heißt es: begnadigt seist du, Maria. Sie weiß, dass sie Gnade braucht, dass sie auf Gnade angewiesen ist. Und sie weiß, dass in Gott sie auch ihrem Retter begegnet. Seiner geringsten Sklavin hat er Beachtung geschenkt. Noch künftige Generationen werden mein Glück preisen. Sie weiß um ihre Stellung, um ihre Einfachheit. Die geringste Sklavin, sie als die geringste Sklavin darf Gott preisen über das Glück, das sie erfahren wird. Heilig ist der Mächtige, der Großes an mir getan hat. Sein Erbarmen gilt jedem, der sich ihm unterstellt, in jeder Generation. Heilig ist der Mächtige, heilig ist Gott, erfährt sie. Sie preist Gott als einen Heiligen, als einen Mächtigen, der ihr begegnet. Hoch erhebt er seinen gewaltigen Arm und er fegt die Hochmütigen weg. Mächtige stürzt er vom Thron und Geringe setzt er darauf. Hungrige macht er mit guten Dingen satt und Reiche schickt er mit leeren Händen fort. Und Israel, sein Kind, nimmt er selbst an die Hand und schenkt ihm seine Barmherzigkeit. Denn so hat er es für immer versprochen, dem Abraham und seinen ganzen Nachkommen schafft. Maria erlebt Gott, sie staunt über seine Größe, lesen wir in diesen Versen. Sie erlebt Gott als einen, der etwas verändern kann, als einen, der etwas tun kann, als einen, dem nicht die Hände gebunden sind, als einen, der einen Ausweg weiß, auch aus dieser prekären Situation, in der auch die Maria lebt mit ihrem ganzen Volk. Und sie kann sich über ihre Rettung erfreuen. Sie kann sich an dieser Rettung, die sie selber erlebt hat, wenn der Engel zu ihr sagt, du bist begnadet, du hast Gnade erfahren, dann weiß sie, dass endlich ihr Lebenstraum auch in Erfüllung geht, dass sie diese Gnade erlebt hat. Sie weiß um ihre Herkunft, sie weiß, wo sie herkommt. Nazareth, ein langweiliges Dorf, habe ich eben schon gesagt. Es heißt ja, was kommt schon Gutes aus Nazareth? Also damals waren die Nazarener nicht unbedingt jetzt hier gut angesehen. Wir können jetzt sagen, bei uns die Leute, die in Steinmauern wohnen, sind so ein bisschen hinten dran. Oder die da hinten im Murgtal, Vorbach oder so, ich weiß es ja nicht. Aber so gibt es immer wieder Regionen, auch in unserer Zeit, wo wir sagen können, also die, naja, mit denen kann man nicht gut. Die im Osten oder so, die sind immer ein bisschen hinten dran. Aber sie weiß um ihre Herkunft, sie weiß, wo Gott sie hervorgeholt hat. Er hat sie nicht hinter dem Ofen vorgeholt. Sie ist nicht irgendeine, sondern sie ist ein Mensch voll innerer Schönheit, die Gott gefällt und die Gott hervorholt, um sie zu gebrauchen, um sie dahin zu führen, sie zu verändern, aber auch, damit sie etwas lernt, nämlich Gott vertrauen. Und darin ist sie mir ein großes Vorbild geworden. Sie weiß aber auch um die Macht Gottes, wie gesagt, dass dieser Gott etwas tun kann. Ihm steht alles zur Verfügung. Derjenige, der aus nichts die Erde geschaffen hat, eine Schöpfung aus dem Nichts, eine Schöpfung, die nur in den Kopf des lebendigen Gottes war, die ist wahr geworden, die ist real geworden. Und solch ein Gott kann es man doch zumuten, dass er auch, der die Menschen geschaffen hat, der Mann und Frau geschaffen hat, dass nicht eine Jungfrau schwanger wird und den Heiligen, den Sohn Gottes empfängt und auch zur Welt bringen kann. Kann man das diesem Gott nicht zutrauen? Ich denke schon, dass man das kann. Und sie weiß auch um die Verheißungen, die ihrem Volk gegeben ist. Sie weiß auch darum, dass dieses Volk diese Versprechung, die Gott dem Abraham, dem Isaak und allen möglichen Nachfolger dieses Volkes, hat er die Zusage gemacht, ich bin bei euch. Ich werde mit euch gehen, ich werde euch aus Ägypten herausführen, ich werde euch in das Land, das Milch und Milch und Honig fließen, werde ich euch hineinbringen. Und Gott hat immer Wort gehalten. Dieser lebendige Gott hat immer Wort gehalten. Jemand hat mal gesagt, der Charakter eines Menschen offenbart sich durch seine Reaktion auf das Unerwartete. Auf das Unerwartete. Das sind Dinge, die passieren in unserem Leben, wo man eigentlich nicht gerechnet hat. Und daran wird auch ein Charakter eines Menschen offenbart, auf Dinge, wenn Dinge passieren und auch gerade auf seine Reaktion darauf. Wie geht der Mensch mit solchen Situationen um? Da ist etwas passiert in deinem Leben und jetzt stellt sich die Frage, wie reagiere ich darauf? Werde ich jetzt böse? Ärgere ich mich darüber? Fresse ich es in mich hinein? Rede ich mit anderen Leuten darüber? Da zeigt sich so ein bisschen die Reaktion auf diese Unsicherheiten, das Unerwartete, das vor einem liegt, wie man reagiert. Ja. Maria aber bewahrte gerade in diesen unvorbereiteten Situationen, sie bewahrte das Gehörte, was die Engel gesagt haben bei der Geburt, was die Hirten gesagt haben bei der Geburt, wie alles, da der ganze Himmel leuchtet und die Engel erscheinen, die Sterne leuchten um das Doppelte, die Hirten stehen vor ihr und loben diesen Gott, die Könige breiten vor ihr königliche Geschenke aus. Und all das bewegt die Maria. Sie ist kein oberflächlicher Mensch. Sie ist keine Frau, die alles, ja, heute lebe ich, was soll mir morgen schon passieren? Ich lebe jetzt in diesem Moment. Nee, diese Frau bewegt das innerlich. Es bewegt die, was hat das wohl zu bedeuten? Sie setzt sich mit dem, was sie gehört hat, immer wieder auseinander. Es ist ihr nicht egal, was ihr passiert oder wie dieser Gott ist, den sie so erlebt hat. Jetzt kann ich selber nicht lesen, was da jetzt passiert ist. Ja, das muss ich eins sagen. Man hat mir dauernd die Präsentation ein bisschen abgeschossen. Ich weiß nicht warum. Aber deswegen müsste eigentlich blau sein. Ich habe es auch blau gemacht. Jetzt wird es blau. Okay, also ich bin dann immer wieder darauf gestoßen, dass ich eine Warnung gekriegt habe. Es kann man nicht so genau abspeichern. Ja, kauft euch nie Windows 11. Simon segnete sie und sprach zur Maria, seiner Mutter. Das Kind ist geboren. Sie bringen Jesus in den Tempel. Sie bringen ihn zum Hohepriester, bringen die vorschriftsmäßigen Opfer. Und da segnet sie der Simeon, der Hohepriester der damaligen Zeit. Er darf zu Ende seines Lebens den Messias segnen. Und es ist ihm das größte Anliegen. Und so bringt er es auch zum Ausdruck, dass der Simeon sagt, jetzt habe ich endlich diesen Retter gesehen und jetzt kann ich in Ruhe sterben. Das ist die größte Erfüllung, auf die dieser Mann gewartet hat. Und er segnet die Maria, er segnet den Josef, er segnet den Jesus und er sagt vor allem zu Maria, seiner Mutter, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viel durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen Gottes sein, gegen das viele sich auflehnen werden. So sehr, dass der Kummer deine Seele wie ein Schwert durchbohren wird. Doch so kommt an den Tag, welche Gedanken in ihren Herzen sind. Die Maria, ich weiß nicht, wie es ihr jetzt gerade geht. Sie hat am Anfang noch so jubiliert, ein paar Monate vorher bei der Elisabeth, als sie diesen Jubelschrei hinausgelassen hat. Ich denke, da hat sie nicht gewusst, was auf sie zukommt. Aber jetzt gerade, wenn der Simeon diese Worte spricht, da hat sie wahrscheinlich schon ein bisschen gestutzt und geschluckt. Ich weiß nicht, sie weiß ja nicht, wie alles geht. Wir können es ja rückblickend alles erkennen. Wir haben es ja schon so oft Ostern gefeiert. Wir wissen ja, dass Jesus Christus auferstehen wird. Aber die Maria sitzt jetzt hier vor einer Situation, wo sie es vielleicht nicht gerade so einordnen kann. Das ist nicht einfach, jetzt solche Worte zu schlucken. Da hat sie wahrscheinlich geschluckt. Da hat sie gedacht, was kommt auf mich zu wohl in der Zukunft? Wie gesagt, wir wissen es. Wir können ja zurückklappen. Wir können ja rückwirkend alles das betrachten. Aber da müssen wir ein bisschen Nachsicht mit der Maria haben, dass sie das eben nicht weiß. Sie weiß nicht, was ihr blühen wird. Und gerade dieser Satz, so sehr, dass der Kummer deine Seele wie ein Schwert durchbohren wird. Dieser Kummer geht wie ein Schmerz durch ihr Herz. Wie ein Schwert durch ihr Herz, Entschuldigung. Das tut weh. Ich habe ihr ein Beispiel aus der Kirchengeschichte. Ich habe ein Buch, oder ich habe es mal auf Anraten von Daniel mir zukommen lassen. Das heißt Helden des Glaubens. Das könnt ihr gut. Da gibt es zwei Bände davon. Und auf der letzten Seite oder auf dem letzten Kapitel ist die Gladys Aylward beschrieben. Es ist eine ganz einfache Frau, ein einfaches Mädchen. Sie wird 1902 in London, in England geboren. Mit 18 erlebt sie ihre Bekehrung und ist ein einfaches, schlichtes Mädchen. Sie wird irgendwo angestellt als Hausmädchen. Sie ist dabei, hat Aufgaben wie Putzen, alles drum und dran, Haushalt auf dem Laufenden zu halten. Und durch ihre Bekehrung bekommt sie auch Schriften in die Hand, wo von China die Rede ist. Und sie weiß sich von Gott berufen, sie weiß nur eins, da muss ich hin. Nun, sie versucht dann Kontakt aufzunehmen mit der China Inland Mission, die damals Hudson Taylor begründet hat. Und sie meldet sich dort, bewirbt sich dort. Und man will diesen Frauen in dieser Schulung beibringen, was es heißt, als Frau nach China zu gehen. Ist ja schon heute eine Weltreise, wo wir uns ins Flugzeug setzen, dann fliegt man ein paar Stunden oder ein paar mehrere Stunden, kommt dann irgendwo in China an und dann sucht man sich ein Hotel und macht Gemeindegründungsarbeit irgendwie. So stellt man sich das vielleicht heute vor. Das war damals, 1937, als sie sich dann tatsächlich aufmacht, ganz anders. Man will sie vorbereiten, man will ihnen sagen, du, es kann sein, dass du nur alle 7 Jahre nach Hause kommst, es kann sein, dass du vielleicht nie einen Partner finden wirst. Das heißt, dass du vielleicht nie heiraten wirst. Es sind Umstände, schmutzig, dreckig, alles Mögliche. Du bist eine Frau. Frau ist in China nicht unbedingt hoch angesehen. Das ist noch mehr Macho-Wirtschaft als hier. Und man will sie vorbereiten. Und dazu kommt noch die Vorbereitung, dass sie sich dann in der Bibelschule und alles drum und dran Dinge lernen muss. Und gerade ihre schulischen Leistungen machen nicht das aus, was sie eigentlich können sollte als Missionarin. Sie sollte etwas darstellen. Sie sollte ja ein Intellekt haben, wo sie auch andere überzeugen kann. Das hat sie alles nicht. Sie hat nicht die besten Schulnoten und man lehnt sie ab. Aber dieses Mädel, die hält trotzdem an ihren Plänen fest. Sie hält daran fest, dass Gott sie nach China berufen hat. Sie beginnt zu arbeiten, nimmt mehrere Arbeitsplätze an, um ihr Geld, es waren damals 47 Pfund, die sie zusammentragen musste, es waren mehrere Jahresverdienste, die sie da haben musste, die sie als Rücklagen haben musste, und sie macht sich auf den Weg, ohne die frommen Missionare zu fragen. Sie macht sich selber auf den Weg. Sie hat mehrere Wochen, wo sie nach China reisen muss. Allein schon diese Fahrt müsst ihr lesen, spannend. Und dann kommt sie dort an. Und jetzt, was machen wir da? Sie trifft eine Missionarin, da hat sie schon irgendwie Kontakte scheinbar geknüpft gehabt oder bekommen. Und die zwei tun sich zusammen. Das wurde übrigens verfilmt mit Kurt Jürgensen, da, wie heißt sie nochmal? Wie? Ingrid Bergmann, genau. Es wurde eine ganz tolle Liebesgeschichte draus gestrickt und es wurde auch so ziemlich getreu nachverfilmt. Die Herberge zur sechsten Glückseligkeit heißt der Film. Ja, sie machen zusammen hier eine Herberge auf und versuchen dann da Leute und Reisende zu versorgen und dann immer wieder das Evangelium weiterzugeben. Und da hat sie ihre Stärke, die Gladys. Da hat sie ihre Stärke, mit anderen in Kontakt zu kommen, ihnen das Evangelium so zu bringen, dass auch andere darauf reagieren und sich von ihrer Art zu leben, sich anstecken zu lassen. Und dann kommt es dann so weit, dass sie irgendwann mal auch ein Kinderheim gründet, wo ein Mädchen dann als erster Anstoß gefunden wird, die Straßenkinder, die sie aufnimmt, und dann immer mehr kommen, immer mehr und immer mehr. Und irgendwann mal 1937 kommen die Kriegsparteien China und Japan gegeneinander auf, also im Zweiten Weltkrieg befinden wir uns da schon, und die Japaner kommen immer näher. Und jetzt stehen die Japaner kurz vor der Tür, und was macht sie mit den Kindern? Das sind an die 100 Kinder, die sie dann nimmt und mit ihnen vor diesen Truppen davonläuft. Es geht dann immer, es hat sie niemand mitgenommen. Sie mussten alles zu Fuß machen. Sie mussten alle zu Fuß gehen. Und jetzt habt mal 100 Kinder, da unsere Jungschar da unten, stellt euch das mal vor, da so ein Flohhaufen, bringt den mal über 100 Kilometer oder 160 Kilometer von diesen Truppen weg. Und die schaffen das in 27 Tagen. Das war wirklich entbehrungsreich, dass sie da diese Kinder, diesen Marsch, wo sie diese Kinder rettet. Und eben diese Gladys Aylward hat in diesem allem so viel am Ende ihres Lebens erreicht, dass sie sogar von der Königin von England, der Elisabeth II., die letztes Jahr verstorben ist, empfangen wird. Und dann auch reden darf von ihren Missionsberichten, der sie vor Zehntausenden von Leuten spricht. Ein einfaches Mädchen, das nichts oder nicht viel an intellektuell drauf hat, also das nicht mit Doktor glänzen kann, Entschuldigung Fred, aber ich sage jetzt mal diesen Satz, den Hans-Joachim Eckstein mal gesagt hat: Gott kann auch Menschen ohne Abitur gebrauchen. Also du musst kein Abitur haben, um vor Gott zu glänzen, sondern was Gott von dir haben will, ist dein Herz, das Vertrauen auf einen Gott, der mächtig ist, der dich gebrauchen kann und der mit dir Geschichte schreiben kann. Die besten Diener Gottes sind oft gewöhnliche Menschen, die sich ihm ganz zur Verfügung stellen. Es sind nicht die Intellektuellen, sage ich jetzt mal, es sind nicht die Pharisäer, die Gott brauchen möchte. Es sind nicht die, die die Bibel von vorne, hinten und vorne auswendig können, die ruckzuck zu jeder Tages- und Nachtzeit den entsprechenden Bibelvers aus der Pistole schießen können, aus der Hüfte feuern können. Gott will ein Herz, das bereit ist, ihm ganz zu gehören. Und meine Frage an euch, bist du bereit, Gott ganz zu gehören, dass er dich gebrauchen kann zum Segen für andere und für dich selber? Ein weiterer Gedanke ist, Veränderungen tun weh. Maria, Veränderungen tun weh. Als Jesus 12 Jahre alt war, denkt die Geschichte, kennt ihr alle, gingen sie wieder zum Fest, wie es der Sitte entsprach, und nahmen auch den Jungen mit. Nach den Festtagen machten sie sich auf den Heimweg, doch Jesus blieb in Jerusalem, ohne dass die Eltern davon wussten. Sie dachten, er sei irgendwo in der Reisegesellschaft. Nach den ersten Tagesetappen suchten sie ihn unter den Verwandten und Bekannten. Also für Eltern ist das Horror. Wenn ich irgendwo hinfahre, mir ist das mal passiert. Wir sind nach Obertsroth gefahren. Meine Eltern hatten mich dabei, die ganze Kameradschaft meiner Eltern. Und da war irgendwo, ich glaube, der Ochsen, in Obertsroth, genau, so hieß er, da war eine Kegelbahn drunter. Und zur damaligen Zeit, ich war ungefähr so hoch, da war das ganz toll. Man geht miteinander kegeln. Ja, das Ganze funktioniert alles, die haben riesen Spaß miteinander, hocken sie Auto und fahren fort. Und ich bin da und ich stehe da, die haben mich vergessen. Ja, ich habe zwar nicht gewusst, warum die alle plötzlich verschwunden waren, aber irgendwie kam dann irgendwann mal jemand und hat mich wieder mitgenommen. Die hatten gedacht, ich sehe sie bei anderen drin, mit denen ich vorher gespielt habe. Also mir ist es genauso passiert, wie es da Maria und Josef passiert ist. Also für Eltern muss das Horror sein. Und die haben ja nicht nur eine Stunde gesucht, wie sie mich gesucht haben. Ich habe es meinen Eltern übrigens abgemerkt, dass sie jetzt erleichtert waren, dass ich wieder da bin. Aber die haben den 3 Tage gesucht. 3 Tage ihr eigenes Kind zu suchen, das vermisst ist, das nicht da ist, wo man nicht weiß, was ist ihm passiert, ist er irgendwo kassiert worden, haben irgendwelche Leute, bösen Leute, den entführt und was weiß ich was. Man malt sich halt alles aus als Eltern. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Die Eltern waren sehr überrascht, ihn hier zu sehen. Sie finden ihn schließlich im Tempel. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das nur antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Warum habt ihr mich denn gesucht? Fragt Jesus. Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Also diese Frage, wo bist du? Wie konntest du uns das antun? Das kann ich nur nachvollziehen. Ich hätte wahrscheinlich ganz andere Sachen noch gesagt zu dem Stöpke. Das ist hier noch ein bisschen geglättet worden, sage ich mal. Aber man merkt, man spürt, da ist etwas, was etwas passiert, das nicht mehr so zusammenpasst. Die Familie und Gott, da gibt es irgendwie eine Diskrepanz. Jesus weiß, die Gemeinschaft mit dem Vater ist mir wichtiger als die Gemeinschaft mit der Familie. Hier hat schon ein Loslösungsprozess begonnen. Und ich denke, dieses Erlebnis hat Maria und Josef, oder vor allen Dingen Maria, sehr geprägt. Und doch, sie verstanden nicht, was er damit meinte. Was hat er damit gemeint? Sie konnten das nicht irgendwie zuordnen, dass Jesus das wichtiger war, ich muss bei Gott sein, als bei Menschen. Oder, jetzt wird es wieder erst später blau, am 3. Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da selbst. So haben wir es gehört im Johannesevangelium. Jesu war da, aber zuerst war die Mutter da. Und die Mutter Jesu war da selbst. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit geladen. Also man hat so den Eindruck, da ist die Maria zuerst da und der Josef und Jesus ist auch eingeladen. Der kommt so hinterher gedackelt. So. Und die Mutter Jesu sagt zu ihm, sie haben keinen Wein. Also wer hat hier das Heft des Handels in der Hand? Das ist die Maria. Die Maria bestimmt, was Jesus zu tun hat. Und vielleicht könnt ihr jetzt das ein bisschen nachvollziehen, warum Jesus sehr, sehr schroff die Mutter angeht. Was Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Weib? Das ist richtig, hör mal, wie redest du denn mit mir? Würde ich als Mutter schon zulassen. Die Art und Weise, wie Jesus hier ihr angeht, ihr schroff über den Mund fährt, Weib, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und wir merken wieder, hier ist wieder ein bisschen mehr die Schere auseinandergegangen. Hier tut es noch ein bisschen mehr weh. Diese schroffe Art und Weise, wie Jesus mit seiner eigenen Mutter umgeht, ja, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was irgend er euch sagen mag, das tut. Okay, sie hat es begriffen, er hat das Heft des Handelns jetzt in der Hand und Maria gesteht ein, ja, du hast recht, ich kann das nicht so machen wie du, ich kann nicht über dich verfügen. Das ist ein Lernprozess für eine Mutter. Einfach, dass Jesus sich jetzt von seiner eigenen Mutter abgrenzen muss. Interessanterweise am Anfang ist die Maria als erste genannt, die da ist. Und Jesus kommt hinterher zu der Hochzeit. Am Ende der Hochzeit geht, so steht es dort geschrieben, geht Jesus von dieser Hochzeit weg und Maria folgt ihm hinterher. Er hat ein Positionswechsel stattgefunden. Von der Maria, die bestimmt, was zu geschehen hat, zu einer Frau, die ihrem eigenen Sohn nun nachfolgen wird. Es gibt auch weitere Dinge, die sich verändern. Auch seine Brüder verstaubten nicht an ihn. Hier hat sich die ganze Familie total auseinandergelebt. Da war kein innerer Zusammenhalt mit der Familie mehr da, da war kein innerer Zusammenhang mit Jesus und den Brüdern da. Jesus hatte übrigens Brüder und Schwestern, mindestens 4 Brüder und noch 2 Schwestern dazu. Also waren sie wenigstens dann also, zu siebt. Nicht wie es der katholischen Kirche Glauben lehrt oder zu glauben lehrt, dass Maria nachher keine Kinder mehr bekommen hat. Wenn man die Worte hier wortwörtlich nimmt, dann waren Kinder da, aber die haben auch nicht an Jesus geglaubt. Jesus hat sich da auch nicht in ihren Köpfen durchsetzen können. Die haben nicht an Jesus Christus geglaubt. Jetzt habe ich es ausgeschaltet. Jetzt sind wir wieder. Da ist alles durcheinander. Und eine Volksmenge saß um ihn her. Sie sagten aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder draußen suchen dich. Was passiert hier? Da draußen flitzt Maria und die Brüder, die ganze Familie rum und suchen mal wieder Jesus. Und wo befindet sich Jesus? Er sagte selber, er antwortete ihnen, sprach, wer ist meine Mutter oder wer ist mein Bruder oder meine Brüder? Und dann sagt er in die Runde, blickt er in die Runde, im Kreise umherblickend, sieht er auf die Sitzenden und spricht hier, siehe da meine Mutter und meine Brüder. Also jetzt kann man fast sagen, da ist gar nichts mehr an Familienzusammenhalt, kommt es mir so vor. Die Familie flitzt draußen rum, sie suchen Jesus, sie finden ihn nicht, sie machen die Welt rebellisch oder die ganze Leute macht sie rebellisch. Wo ist denn Jesus? Und dann kriegt die Familie so eine drüber gefahren. Das sind meine Brüder. Das Verhältnis zur Gemeinde, zu den Umliegenden, zu den Jüngern, war ihm wichtiger als die Gemeinschaft mit der Familie, in der er groß geworden ist. Da ist auch die Schere nochmal ganz gewaltig aufgegangen. Da ist Maria am Lernen, dass sie Veränderungen wehtun werden. Und das ist nicht einfach, eine Familie so erleben zu müssen, dass alles kaputt geht. Ja. Und der nächste Punkt, Maria Vorbild wurde im Loslassen. Loslassen ist sowas, was in unserem Leben sehr schwer ist, wie ich meine. Und gerade auch da wird Maria ein Vorbild für uns im Loslassen. Es standen aber bei dem Kreuz Jesus, seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, des Kleopas Frau und Maria Magdalena. Da stehen drei Frauen. Die stehen vorm Kreuz Jesu. Wenn sie ihre Augen emporheben, sehen sie hier diese gekreuzten Balken und an diesen Balken hängt Jesus. Und für eine Mutter das zu sehen, ich glaube, das ist das Schrecklichste, was man einer Mutter zumuten kann. Den eigenen Sohn gekreuzigt, zu wissen, dass er von diesem Kreuz nicht mehr runterkommt und nur dann, wenn er tot ist. Zu erleben, wie er vorher gegeißelt wurde, wie er vorher die Haut zerfetzt bekommen hat, wie man ihm wehgetan hat, wie man ihn bespuckt hat, das muss die Maria erleben. Sie muss erleben all dieses Schreckliche. Wir sahen nicht die Schönheit, so sagt es Jesaja. Da war nichts Schönes mehr. Das war alles das Schlimmste, was man nur einer Mutter antun kann, dass sein eigenes Kind zum Tode verurteilt worden ist und nun dieses alles erleben muss. Wie gesagt, wir können ja gut reden, wir schauen ja zurück, wir wissen ja, es geht ja alles gut aus. Aber diese Menschen haben das alles durchleben müssen, diese Frau hat das alles durchleben müssen und jetzt wird genau das wahr, was dann später auch, oder was ich vorher schon vorgelesen habe, dass eben dieser Kummer in das Herz, in die Seele, das Schwert eindringt und es schier unmöglich macht, diese Frau, dass sie das da ertragen kann. Und sogar Jesus kümmert sich nochmal an den letzten Worten um Maria. Er schaut sie an, er schaut den Jünger an, der ihn liebt und er gibt ihm den Auftrag, das ist jetzt deine Mutter. Kümmer du dich um sie. Und dann dreht er den Kopf ab und sagt, ich will was zu trinken haben. Und dann kriegt er Essig zu trinken und dann neigt er den Kopf und stirbt. Das sind die letzten Worte. Mit diesen Worten gibt er allerdings Maria nochmal eine neue Perspektive. Er gibt ihr nochmal eine neue Identität. Sieh, ich bin jetzt nicht mehr da, ich kann mich nicht mehr um dich kümmern. Aber geh zu diesem Jünger, geh nicht in deine Familie zurück, sondern geh zu diesem Jünger, der wird dir gut tun. Der wird dich versorgen. Der wird dich auch ins Alter bringen. Der wird mit dir gehen. Und so geht Johannes, der Jünger, der Jesus liebte, auch auf dieses ein und nimmt Maria zu sich. Wie gesagt, es war ein Zeichen Gottes sein, das sagte Simon, dass viele sich auflehnen werden und so sehr, dass der Kummer deine Seele wie ein Schwert durchbohren wird. Und so lernen wir von Maria, sie steht am Kreuz, ich muss loslassen. Ich kann das alles nicht mehr tragen. Ich muss loslassen. Ich muss es loslassen, was mich bedrückt, was mich an Schuld auf meiner Schulter liegt. Ich muss loslassen, was da oben hängt, das Liebste, was ich habe, muss ich loslassen. Und loslassen ist so eine Sache. Wie geht es uns, wenn wir unsere eigenen Kinder loslassen müssen? Wir haben ja viele junge Eltern, die ihr Neugeborenes in den Händen halten, aber von dem ersten Tag, an dem es den du in den Händen hältst, musst du schon anfangen, es loszulassen. Die Kinder werden größer, sie werden selbstständiger, sie lernen laufen, sie lernen selber zu essen, sie lernen selber zu gehen. Und das ist alles ein Ding, was man loslassen muss. Ein Kind muss man loslassen. Sie werden größer, sie entscheiden selber. Sie entscheiden selber, was sie lernen möchten. Und sie lassen mehr oder weniger immer gezwungenermaßen, müssen sie loslassen. Loslassen ist etwas, was in uns drinnen ist. Das müssen wir lernen. Wenn wir nicht lernen, unsere eigenen Kinder loszulassen, erziehen wir sie zu, weiß gar nicht, zu Menschen, die nicht in der Lage sind, Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen. Weil ich mich immer wieder über sie drüber setze und sage, ich lasse dich nicht los, du bleibst hier. Die Frau, die du dir da ausgesucht hast, die gefallen mir nicht. Die reden wir dir aus oder machen alles, dass wir die loskriegen, bloß damit du bei mir bleibst, bei der Mutter. Sind wir so, dass wir Menschen nicht zur Entfaltung kommen lassen, indem wir sie loslassen? Menschen werden erst groß, wenn wir Eltern sie loslassen. Es gibt auch negative Beispiele, zum Beispiel im Alten Testament. Saul hat auch nicht von seiner Macht losgelassen. Und wo hat es ihn hingeführt? Er wollte immer seine Macht erhalten, hat gegen David gekämpft, obwohl er gegen den Nachfolger ja gar nichts ausrichten konnte, weil Gott ihn gesegnet hat. Der ja sogar ihm noch geholfen hat oder ihn gesegnet hat, dass er ihn nicht umgebracht hat. Aber Saul wollte mit aller Macht seine Macht erhalten. Und wohin hat es ihn geführt? In den Tod, in den Selbstmord. Wo das geht, ist ein Tod eines Menschen, den wir nicht loslassen können, den wir uns immer wieder dran klammern und selber mit unserer Seele, mit unserer inneren Seele nicht frei werden. Ich habe hier ein Beispiel von Ulrike Blessing. Sie hat Winnenden erlebt 2009. Das ist an dieser Realschule, ist ein Selbstmord, ein Attentäter, hat diese Schule, in dieser Schule 16 Menschen erschossen, umgebracht. Eben diese Ulrike Blessing, kann man im ERF nachhören, sitzt zu diesem Zeitpunkt, als der zu schießen beginnt, im Chemiesaal ihrer Schule. Und als sie dann realisieren, was da los ist, versuchen sie in den Nebenraum zu gehen, weil den kann man abschließen von ihnen. Und der Attentäter kommt in diesen Raum, beginnt zu schießen, trifft eine Mitschülerin am Arm als Streifschuss, aber trifft auch die Referendarin, die im Raum ist, und die überlebt es nicht. Und eben diese Ulrike Blessing fragt sich, warum habe ich das überlebt? Und sie hat Aggressionen, Hass, empfindet Hass gegen diesen Attentäter. Und das frisst jahrelang in ihr. Das ist wie eine Schuld, die auf ihren Schultern liegt und die sie nicht loslassen kann. Und erst als sie begreift, ich muss ihm vergeben, da beginnt sie innerlich, diese Schuld, diesen Rucksack abzulegen. Sie lernt, diese Schuld abzulegen, loszulassen, sich nicht mehr auf sich zu nehmen, auf sich zu laden. Sie hat sich vorher immer wieder Gedanken gemacht, warum bin ich, warum habe ich das überlebt? Und sie macht sich da Schuldgefühle und diese Schuldgefühle fressen in ihr drin. Und sie muss es überlassen, sie muss es loslassen. Und da ist Maria für mich ein großes Beispiel, wie sie mit dem Loslassen von Jesus fertig geworden ist. Ich habe einen Film euch nicht mitgebracht, aber dieses ist ein Teil eines Filmes, der damals von Walt Disney in den 60er, 70er Jahren, das heißt Die lustige Welt der Tiere. Schaut euch mal diesen Film an, ist sehr interessant. Und mein Thema ist wie, oder der Gedanke ist, denke ich, wie fängt man einen Affen? Es gibt da welche, die waren in Namibia bis vor kurzem. Und diese Szene dreht in Namibia. Und der Buschmann versucht, einen Affen zu fangen. Der Hintergrund ist der, dass dieser Buschmann Durst hat. Und dazu braucht er einen Affen. Aber wie fängt man einen Affen? Der Buschmann geht hin und als er sieht, da drüben sitzt ein Affe, der beobachtet ihn neugierig. Und gerade diese Paviane, die da leben, haben zwei Eigenschaften. Sie sind sehr neugierig, sehr, sehr neugierig, sehr, sehr, sehr neugierig. Und sie werden durstig. Und sie lassen nicht los. Sie lassen absolut nicht los. Sie sind gierig ohne Ende. Der Buschmann geht hin, hat ein Stöckchen, geht hin an einen Termitenhügel, bohrt so mit einem Stöckchen ein Loch in diesen Termitenhügel rein. Am Ende dieser Bohrung, gerade so, dass ein Affenarm reingehen kann, reinreichen kann, am Ende dieser Bohrung, dieses Loches, macht er noch ein bisschen größer, das höhlt das noch ein bisschen größer aus und dann legt er da drin Samen oder Körner rein, die der Affe gerne frisst. Und dann versteckt er sich. Und ihr wisst ja, diese Paviane sind sehr, sehr, sehr neugierig. Und irgendwann mal, als er es nicht mehr aushalten kann, macht der Pavian auf dem Weg an diesen Hügel hin, guckt rein, reicht rein, holt sich das, was da drin ist, und spätestens jetzt ist er gefangen, weil die Hand ist jetzt dicker als die Bohrung, wo der Arm drin steckt. Und weil er es nicht loslassen will, weil er es unbedingt haben will, weil er ja so gierig ist, lässt er nicht mehr los. Und dann kommt der Buschmann und greift sich diesen Affen und jetzt ist er gefangen. Aber wie kriegt er jetzt Wasser? Er geht dahin, da legt er ihm so Salzstückchen auf den Boden und das sind für die Affen wie so Bonbons für uns. Der haut da diese 4 Stück oder 5 Stück Salzstückchen runter und irgendwann mal nach einer Nacht ist der Affe durstig. Und dann braucht er ihn nur noch laufen zu lassen, muss gucken, dass er allerdings hinterherkommt, weil der Affe interessiert sich jetzt nicht mehr, wer ihm hinterher rennt. Der Affe hat nur ein Ziel, ich muss zum Wasser, ich muss trinken. Aber wie ist es bei uns jetzt mit dem Loslassen? Wir verhalten es ja genauso wie der Affe. Wir sind ja manchmal nicht viel besser als die Affen. Wir haben unser Arm da drin stecken in dieser Bohrung, in diesem Loch, und kriegen es nicht mehr raus, weil wir einfach nicht gelernt haben, loszulassen. Weil wir ja meinen, wir müssen das unbedingt haben. Wir müssen das unbedingt haben, weil ich dann nur dann kann ich glücklich werden. Und so müssen wir lernen, auch von Maria, nicht von dem Affen, von Maria, wie wir loslassen können, auch in schwersten Stunden, wo ich auch nicht jetzt prädestiniert bin, darüber zu reden, aber viele von unseren Geschwistern haben es lernen müssen, in diesen schweren Stunden loszulassen. Ich habe noch einen letzten Gedanken, ganz kurzen Gedanken, bevor ich fertig bin. Maria wird auch ein Vorbild im Gebet. Es waren aber auch einige Frauen dabei, darunter Maria, die Mutter von Jesus und außerdem seine Brüder. Sie waren einmütig beieinander und beteten beharrlich miteinander. Wir befinden uns jetzt am Anfang der Apostelgeschichte. Da befindet sich Maria im Gebet. Sie wird nicht großartig hervorgehoben. Wir sehen nur hier irgendeine kleine Gruppe oder eine größere Gruppe, in der Maria drin ist. Und das ist das letzte Mal, dass sie erwähnt wird. Danach werden wir nichts mehr finden von Maria, nichts mehr. Oh, das ist ja die Mutter Gottes. Nichts, gar nicht mehr. Ein schlichter Satz. Die Maria war im Gebet mit anderen. Sie ist von einer Frau, die den Messias geboren hat, zu einer Nachfolgerin geworden. Sie hat ihre Stellung, ihren Platz gefunden, den ihr zusteht. Sie wird gepriesen werden. aber sie ist ein Mensch, wie wir hier heute Morgen auch sitzen. Sie hat viele Erfahrungen, schlimme Erfahrungen machen müssen, aber sie ist ein Mensch, der uns zum Vorbild werden kann. Zum Schluss nochmal, Maria wurde uns zum Vorbild im Glauben. Maria, Veränderungen tun weh. Drittens, Maria, Vorbild im Loslassen und Maria, ein Vorbild im Gebet. Amen.